Viele Christen kennen die Vergebung der Sünden, aber nicht den reichen Weg, auf dem Gott sie in ein gemeinsames Leben mit Christus und miteinander hineinführen will. Wie ein Pilger, der durch die Stiftshütte bis ins Allerheiligste geht, durchläuft ein Gläubiger verschiedene Etappen der Erfahrung mit Christus. Dabei prallen oft zwei Welten aufeinander, die stille, manchmal verachtete Realität der Gemeinde einerseits und die glänzenden religiösen Bräuche und Traditionen andererseits. Die Frage ist, wo wird Christus für uns wirklich lebendig, in religiösen Festmahlen oder in einem schlichten, aber tiefen Gemeindeleben, das ihn selbst in den Mittelpunkt stellt? Christus als der unveränderliche Weg durch alle Erfahrungen. Wenn wir den Weg durch die Stiftshütte vor unserem inneren Auge betrachten, sehen wir nicht zuerst eine Reihe von Gegenständen, sondern eine Abfolge von Begegnungen mit Christus. Am Brandopferaltar begegnet er uns als der, der unsere Sünden getragen hat, vor dem Ehrenbecken begegnet er uns als der Geist, der reinigt und abwäscht, was nicht zu Gott passt. Johannes fasst diese Fülle in einem Satz zusammen: In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Dasselbe Leben, das uns am Altar vergibt und uns am Becken wäscht, erleuchtet uns später am Leuchter und stärkt uns am Schaubrottisch. Christus verändert sich nicht, aber unser Erleben seiner bleibt nicht auf einem Punkt stehen. Schritt für Schritt führt er uns tiefer in die Gegenwart Gottes hinein. Wenn wir die Anordnung der Geräte in der Stiftshütte betrachten, erkennen wir, wie Christus sowohl der Weg als auch das Rennen ist und wie aus dem einen Rennen viele Pfade hervorgehen. Wie wir gesehen haben, stehen der Altar und das Becken im äußeren Vorhof, der Schaubrottisch, der Leuchter und der Räucheraltar stehen im Heiligen, und die Lade, die den goldenen Krug, den sprossenden Stab und die Tafel des Zeugnisses enthält, steht im Allerheiligsten. Altar, Becken, Räucheraltar und Lade bilden eine Linie, Schaubrottisch und Leuchter eine dazu quer verlaufende Linie. Diese beiden Linien bilden ein Kreuz. Jedes dieser Geräte stellt einen Aspekt von Christus dar. Im Heiligen wird deutlich, wie diese Schritte zusammengehören. Am Schaubrottisch genießen wir Christus als das Brot des Lebens und im Licht des Leuchters lernen wir aus diesem Genuss herauszusehen. Licht ist hier nicht zuerst Erkenntnis über viele Themen, sondern das Aufleuchten dessen, was wir in ihm geschmeckt haben. Am Räucheraltar wird unser Gebet mit Christus selbst verbunden und sein auferstandenes Leben steigt wie ein lieblicher Duft vor Gott auf. So werden wir ins Allerheiligste geführt, wo wir ihn als verborgenes Manna, als sprossenden Stab und als innerlich wirkendes Gesetz des Lebens kennenlernen. Die Stationen bilden zusammen einen Weg in Form eines Kreuzes, was von uns ist, Sünde, Eigenwille, religiöser Stolz, wird unterwegs dem Kreuz ausgesetzt, was aus Christus ist, wird in uns aufgerichtet und in die Auferstehung erhoben. Der Hebräerbrief hält diesen Weg in einem Satz zusammen: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Derselbe Christus, der uns am Anfang unserer Bekehrung als Erlöser begegnete, ist der Christus, der uns im Verborgenen leitet, der uns korrigiert, tröstet, nährt und erhält. Unsere Umstände wechseln, unsere Gefühle schwanken, aber er bleibt der unveränderliche Weg, auf dem Gott uns führt. Das gibt dem Herzen Ruhe, nicht wir halten an einem hohen geistlichen Maßstab fest, sondern er hält an uns fest und führt uns weiter, auch wenn wir den roten Faden kaum erkennen. Die Linien von Altar, Becken, Tisch, Leuchter, Räucheraltar und Lade mögen in der Erfahrung manchmal unterbrochen wirken, doch in ihm bilden sie einen zusammenhängenden Weg. Wer so auf Christus als Weg schaut, beginnt seine eigenen Erfahrungen anders zu deuten. Plötzlich werden Umwege verständlich, eine Phase der inneren Trockenheit kann dem Becken entsprechen, an dem alte Sicherheiten abgewaschen werden sollen, ein unerwartetes Licht in einer schweren Situation trägt den Duft des Leuchters, ein verborgenes Tragen von Lasten mit stillem Gebet entspricht dem Räucheraltar. Alles zielt darauf, dass unser innerer Mensch in eine beständige, schlichte Gemeinschaft mit Gott hineinwächst, die durch Kreuz und Auferstehung geformt ist. In dieser Sichtweise verliert der Alltag etwas von seiner Zufälligkeit und die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem Menschen unterwegs sind, nicht zu einem Programm, sondern zu einer tieferen Wirklichkeit in Christus. Darin liegt eine leise, aber kräftige Ermutigung: Selbst wenn der Weg im Moment eng ist, trägt uns derselbe Herr, der uns bereits durch viele Stationen geführt hat, weiter in Richtung Vollendung. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer Christus auf diesem Weg durch die Stiftshütte folgt, lernt, die eigenen Erfahrungen nicht isoliert zu betrachten, sondern als Glieder eines größeren Ganzen. So wächst Vertrauen, der Herr, der am Anfang vergeben hat, wird auch in den verborgenen und schmerzhaften Schritten derselbe bleiben und uns in ein reiferes, gemeinschaftliches Leben mit Gott und untereinander hineinführen. Gnade statt religiöser Speisen bewahrt für das Gemeindeleben. Die ersten hebräischen Christen lebten zwischen zwei Welten. Einerseits hatten sie Christus als Erfüllung aller Verheißungen erkannt, andererseits waren die Feste im Tempel mit ihren reichen Mahlzeiten, der Musik und der vertrauten Atmosphäre weiterhin präsent. Diese Speisen trugen eine emotionale und soziale Kraft in sich, die kaum zu unterschätzen ist. Der Hebräerbrief benennt genau hier die Gefahr: Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren fortreißen, denn gut ist es, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen. Gnade ist hier nicht ein allgemeines Wohlwollen, sondern die konkrete Teilhabe an Christus, an seinem Opfer, seiner Auferstehung und seiner gegenwärtigen Fürsprache. Das hier erwähnte Wort Speise steht im Gegensatz zu Gnade und bezieht sich auf die Speisen der zeremoniellen Vorschriften des Alten Bundes, die die Judaisierer benutzten, um die hebräischen Gläubigen von dem Genuss der Gnade wegzuziehen, das heißt von der Teilhabe an Christus im Neuen Bund. Um den Kontrast zu schärfen, greift der Schreiber auf die Ordnungen des Sündopfers zurück, rede zu den Söhnen Israel und sage: Wenn jemand aus Versehen sündigt, dann soll er, dem Herrn, einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Dieses Sündopfer, ein Bild auf Christus als den, der unsere Schuld trägt, war in bestimmten Fällen gerade nicht zum Essen bestimmt, sondern wurde vollständig verbrannt. Damit wird etwas Wesentliches angedeutet: Versöhnung mit Gott gründet nicht in einer gemeinsamen festlichen Mahlzeit, sondern in einem Opfer, das wir nicht konsumieren, sondern im Glauben anerkennen. Der Hebräerbrief sagt: Wir haben einen Altar, von dem die, die dem Zelt dienen, kein Recht haben zu essen. Das Werk Christi am Kreuz entzieht sich religiöser Vereinnahmung, es ist zu heilig, um zu einer identitätsstiftenden Speise im Rahmen eines Systems zu werden. In unserer Zeit tragen die Speisen teilweise andere Formen. Es können bestimmte Frömmigkeitsstile, besondere Veranstaltungen, geistliche Marken, Konferenzen oder auch die Stimmung in einem erfolgreichen Werk sein. Nichts davon ist an sich falsch, aber sobald unser Herz sich dadurch festigen möchte, statt durch den verborgenen Christus, fangen diese Dinge an, uns zu beherrschen. Paulus warnt in diesem Sinn: Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Übertragen könnte man sagen: Wer seine Sicherheit vor allem aus Formen, Strukturen oder Gruppenzugehörigkeiten zieht, gerät in die Gefahr, die Gnade zu verlassen, obwohl er Christus noch mit Worten bekennt. Das Gemeindeleben gewinnt an Tiefe, wo Gnade, das heißt Christus selbst, das Herz trägt. Dort wird der Wert eines Menschen nicht daran gemessen, wie präsent er bei Veranstaltungen ist oder wie stark er eine bestimmte Tradition repräsentiert, sondern daran, wie Christus in seinem Alltag Gestalt gewinnt. Gemeinden, die sich so ausrichten, werden stabil, sie überstehen Durststrecken, Veränderungen und äußere Verluste, weil ihre Mitte nicht in äußeren Speisen liegt. Das ermutigt, stille Treue höher zu schätzen als sichtbare Attraktion und den Weg der Gnade zu wählen, auch wenn er weniger spektakulär wirkt. Gerade so wird Raum geschaffen für ein Gemeindeleben, das nicht von religiöser Spannung lebt, sondern von der stillen, tragenden Gegenwart des Herrn. Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren fortreißen, denn gut ist es, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Rede zu den Söhnen Israel und sage: Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen, was der Herr zu tun verboten hat, und irgendeines von ihnen tut. Ein Herz, das durch Gnade gefestigt wird, gewinnt Freiheit von religiöser Abhängigkeit und Überforderung. So entsteht ein Gemeindeleben, in dem Christus wichtiger ist als jede Form, ein Raum, in dem Menschen in Ruhe wachsen dürfen und in dem der stille, dauerhafte Genuss des Herrn mehr zählt als kurzfristige Eindrücke. Mit Christus innerhalb des Vorhangs und außerhalb des Lagers leben. Im Hebräerbrief begegnen uns zwei scheinbar gegensätzliche Bewegungen. Auf der einen Seite lesen wir: Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, so lasst uns hinzutreten. Christus bringt sein Blut in das wahre Allerheiligste, damit wir innerhalb des Vorhangs vor Gott stehen dürfen. Diese Bewegung führt nach innen, in die verborgene Gemeinschaft. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen, und aus dieser Verborgenheit heraus werden wir geheiligt. Auf der anderen Seite heißt es, denn Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum hineingetragen wird, deren Leiber werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Hier führt die Bewegung nach außen, hinaus aus den religiösen Sicherheiten, hinaus an den Ort der Schmach. Der Leib Christi erlitt den Tod des Kreuzes außerhalb des Tores, und sein Blut wurde zu unserer Heiligung in das Allerheiligste hineingebracht. Dieses Buch enthüllt, dass die himmlische Berufung Gottes darin besteht, uns zu einem himmlischen Volk zu machen, zu einem Volk, das zu Gott hin geheiligt ist. Christus ist der Heiligende. Er erlitt den Tod des Kreuzes, vergoss sein Blut daran und ging mit seinem Blut in das Allerheiligste hinein, damit er durch den himmlischen Dienst seines himmlischen Priestertums das heiligende Werk tun könne und damit wir innerhalb des Vorhangs durch sein Blut hineingehen, um an ihm als dem himmlischen Heiligenden teilzuhaben. Beides gehört untrennbar zusammen. Wer in Christus vor Gott tritt, kann sich nicht dauerhaft in den sicheren Räumen eines religiösen Systems verschanzen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Stadt und Lager stehen für das, was uns äußerlich Identität gibt, Herkunft, Zugehörigkeit, Institution, Anerkennung. Christus wurde gerade von diesem religiösen und gesellschaftlichen Zentrum ausgeschlossen und erlitt seinen Tod außerhalb der Stadtmauern. Anteil an ihm zu haben bedeutet deshalb, innerlich von Gott her zu leben und zugleich äußerlich bereit zu sein, Unverständnis, Verlust von Prestige oder das Verlassen vertrauter Strukturen um seinetwillen zu tragen. Die heiligende Wirkung seines Blutes verbindet uns mit Gott, das Mitgehen an seinen Ort draußen verbindet uns mit seinem Weg. Das Gemeindeleben wird an diesem Punkt besonders konkret. Eine Gemeinschaft, die nur innerhalb des Vorhangs bleiben will, läuft Gefahr, in einen geschützten Innenraum zu fliehen und die Fragen und Spannungen der Umwelt zu meiden. Eine Gemeinschaft, die nur außerhalb des Lagers sein möchte, kann leicht in Aktivismus oder bloße Protesthaltung abgleiten. Der Hebräerbrief zeigt einen anderen Weg: aus der stillen, priesterlichen Gemeinschaft mit Christus im Allerheiligsten erwächst ein Lob, das sich in der sichtbaren Welt ausdrückt. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Bekenntnis der Lippen ist nicht heroischer Aktionismus, sondern der Überfluss dessen, was innen gewachsen ist. Wo Gemeinden so zwischen Vorhang und Lager leben, beginnt etwas von der kommenden Stadt, dem neuen Jerusalem, aufzuleuchten. Die Gläubigen erleben Gott als nahe Gegenwart und tragen zugleich eine andere Wirklichkeit in eine Welt, die sich mit dem Sichtbaren begnügt. Das macht nicht unverwundbar, aber es macht innerlich frei. Man muss nicht mehr jede Zustimmung sichern, nicht jede Struktur halten, um sich sicher zu fühlen. Die Sicherheit liegt in Christus, der drinnen für uns eintritt und draußen für uns gelitten hat. Diese doppelte Blickrichtung schenkt dem Herzen Ruhe und der Gemeinde Beweglichkeit. Sie kann sich senden lassen, ohne ihre Mitte zu verlieren, und sie kann sich sammeln, ohne sich zu verschließen. So wächst ein Gemeindeleben, das nicht in sich selbst kreist, sondern ein stiller Hinweis wird auf die Stadt, die kommen wird. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohenpriester in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Wer mit Christus innerhalb des Vorhangs lebt und zugleich bereit ist, außerhalb des Lagers mit ihm zu stehen, gewinnt eine ruhige, aber entschlossene Haltung, nahe bei Gott, frei gegenüber religiöser Absicherung und offen für den Weg, den der Herr mit seiner Gemeinde in dieser Zeit gehen möchte. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, und dass du uns auf deinem Weg vom Kreuz bis ins Allerheiligste führst. Du kennst die Macht äußerer Eindrücke, religiöser Gewohnheiten und menschlicher Anerkennung, und du weißt, wie leicht unser Herz davon angezogen wird. Stärke uns durch deine Gnade im Innersten, damit wir nicht von verschiedenen und fremden Lehren hin und her getragen werden, sondern an dir als unserem einzigen Altar und unserer einzigen Nahrung festhalten. Lehre uns, in dir innerhalb des Vorhangs zu leben, im Licht deiner Gegenwart und aus dieser Gemeinschaft heraus bereit zu sein, mit dir außerhalb des Lagers deine Schmach zu tragen. Segne dein Gemeindeleben an jedem Ort, dass es frei wird von bloß religiösen Speisen und erfüllt ist von der realen Erfahrung deiner Person. Lass unsere Zusammenkünfte Orte sein, an denen der Klang des aufrichtigen Lobes zu dir aufsteigt und in denen deine himmlische Stadt schon jetzt einen Vorschmack bekommt. Bewahre uns in deinem Weg bis zur Vollendung, damit wir mit dir die Herrlichkeit und die Belohnung deines Reiches teilen. Amen.